SPD Dings, der Vorwärts-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SPD Dings, dem Vorwärts-Podcast. Mein Name ist Jonas Jordan und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Er war Vorsitzender des Europaparlaments, Vorsitzender der SPD und ist jetzt Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen, Martin Schulz.
Hallo, Jonas.
Du hast uns als dein SPD-Dings einen Ansteckbutton mit der Aufschrift Wähle Willi mitgebracht. Aus welchem Jahr stammt der und was hat es damit auf sich?
Es war ein Button der Kampagne 1972 bei der vorgezogenen Bundestagswahl. Willi wählen war ja eine Initiative von Mitgliedern der SPD, aber auch von Sympathisantinnen und Sympathisanten der SPD, die für die Ostpolitik Willy Brandt vor allen Dingen eintraten. Und ich habe als 17-Jähriger, da war ich noch nicht Mitglied der Partei, sondern vor allen Dingen Fußballer, im Jugendfußball stark engagiert, trotzdem mir immer diesen Button angesteckt. Und seitdem war ich natürlich auch identifiziert als SPDist. Und das hat mich dann anschließend auch zu den Jusos und in die Partei geführt.
Was war dein Ausschlaggebend? Du bist, glaube ich, 1975 dann in die SPD eingetreten. Was hat dann noch gefehlt von diesem Button zu dem Schritt 3 Jahre später, dass du gesagt hast, so, jetzt will ich hier bei eurem Verein auch mitmachen, nicht nur beim RSV Würselen, sondern auch in der SPD?
Nee, das war 74. Ich bin 2 Jahre später in die SPD eingetreten, 1974. Das war so, dass ich eigentlich auch schon immer an Aktivitäten der Partei teilgenommen habe, ohne Mitglied zu sein. Ich war bei den Jusos, ging dahin zur Versammlung. Irgendwann hat mein engster Freund, der damals der Vorsitzende der Juso AG war, der hat mir gesagt, aber bist du überhaupt Mitglied in der Partei? Ich komme da immer hierher, ich mache da an allem mit. Ja, Hass und Parteibo. Also, nee, ja, warum denn nicht? Und dann bin ich formal in die Partei eingetreten. Das heißt, ich habe eigentlich schon seit 1972 regelmäßig mitgearbeitet, bin dann im Jahr 1974, was ja bedeutet, dass ich in diesem Jahr 50 Jahre Mitglied der Partei bin, in die SPD eingetreten.
Ja, dann an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren Mitgliedschaft.
Ja, schönen Dank.
Wie war das damals, als du dann mit, ich glaube, 19 Jahren Mitglied geworden bist, final, und du im Ortsverein dann mitgemacht hast? Wie haben die auf dich reagiert als junger Mensch? Hast du dann direkt offene Türen bekommen oder wurdest du da auch erstmal in die Schranken verwiesen?
Naja, die Welle von Neumitgliedern in der Zeit war ja gigantisch. Die Wahl 1972 hatte eine riesige Eintrittswelle in die SPD nach sich gezogen. Vor allem ganz viele junge Leute in meinem Alter. Und die Jusos waren damals eine richtig bestimmende Kraft geworden in der Partei. Jetzt war ich aber Mitglied in einem Ortsverein, der zum überwiegenden Teil aus Bergleuten bestand. Meine Heimatstadt Würselen ist dann ein uralter Steinkohlenstandort. Und damals, 1974, lief im Aachener Revier die Steinkohlenförderung noch auf vollen Touren. Und das beherrschende Element waren in der Partei die Leute, die zugleich Mitglieder der IG Bergbau waren, großenteils ehemalige oder noch aktive Bergleute. Und für die waren wir als Jusos ein bisschen irgendwie neben der Spur. Also man kann sich das heute fast nicht mehr vorstellen, wenn man mich sieht, aber ich hatte damals schulterlanges Haar. Und irgendwie haben die immer gesagt, naja, die reden da so groß daher und die können die Welt erklären, aber vielleicht gehen sie erstmal arbeiten oder machen mal ihre Ausbildung zu Ende oder studieren erstmal fertig, bevor sie uns weitere Lektionen erteilen. Das war schon ein Spannungsverhältnis, aber was mich bis heute tief geprägt hat, war, dass die uns kritisierten, auch nicht alles übernahmen, ganz im Gegenteil, vieles von dem verwarfen, aber uns die Tür öffneten für die Mitgliedschaft in einer sozialdemokratischen Familie, die das Prinzip von gegenseitigem Respekt und auch von Solidarität untereinander sehr hoch hielt. Und das hat mich sehr geprägt und ist eigentlich bis heute zu für mich fast das entscheidende Element meiner Mitgliedschaft über all die Jahre gewesen, dass trotz aller Kontroversen, trotz aller Höhen und Tiefen die man so auch individuell erlebt, es am Ende aber so ist, dass wir doch eine Gemeinschaft sind, die auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und dieser von Franz Müntefering oft erwähnten These, keiner Herr und keiner Knecht, miteinander leben und arbeiten. Das finde ich ist das besonders Reizvolle seit 50 Jahren in der Partei.
Und offenbar hat ja dieser Schulterschluss innerhalb der sozialdemokratischen Familie so gut funktioniert, dass du dann 1987, ich glaube sogar als jüngster Bürgermeister in ganz Nordrhein-Westfalen eben zum Bürgermeister gewählt wurdest. Was hat dich gereizt an dem Amt und wie kam es dazu?
Das hängt eng zusammen mit dieser Bergbaugeneration. Ich war ganz jung, in den Augen, glaube ich, vieler, ein talentierter junger Ratsherr. Und ich hatte ein gewisses rednerisches Talent, würde ich mal jetzt so unterstellen. Und die älteren Bergleute, die hatten, was ich bis heute zu faszinierend finde, die Haltung, unsere Zeit läuft jetzt hier langsam ab. Die Stadt braucht einen Wandel, weg vom Bergbau hin zu anderen neuen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen Formen. Und da ist der Typ eine gute Besetzung. Und deshalb haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Bürgermeister zu werden. Was ich im ersten Moment, so muss ich ganz ehrlich sagen, wie soll ich das sagen? In meinen Augen war es Bürgermeister ein gesetzter älterer Herr. Die meinten aber und haben mich dann auch überzeugt, nein, wir brauchen eine andere Generation von Leuten, die Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich das gemacht und habe es nie bedauert. Muss allerdings sagen, als ich nach 11 Jahren im Amt, im Alter von 42 Jahren, den Titel Altbürgermeister verliehen bekam, da habe ich in meiner Abschiedsrede gesagt, wenn ich zu Beginn meiner Amtszeit gewusst hätte, was ich jetzt am Ende meines Mandates weiß, hätte ich nie den Mut aufgebracht, dieses Amt anzutreten. Ich habe in diesen 11 Bürgermeisterjahren mehr in der Politik gelernt als jemals zuvor und danach.
Aber bevor du aus dem Amt verabschiedet wurdest, bist du ja parallel auch nochmal 4 Jahre lang 143 Kilometer bis nach Brüssel ins Europaparlament gependelt. Wie kam das? Hast du gesagt, ach, eigentlich könnte ich noch einen zweiten Job gebrauchen, füllt mich nicht so ganz aus? Oder woher kam die Begeisterung für Europa?
Nee, das war so. 1993 bekam ich die Nominierung für das Europaparlament und auch einen Listenplatz, der aussichtsreich war. Wurde dann 94 im Juni in das Europaparlament gewählt. Und im Oktober 94 hatten wir Kommunalwahl. Also knapp 3,5 Monate nach der Europawahl. Und ich war der amtierende Bürgermeister und konnte jetzt nicht von einem Tag auf den anderen zurücktreten. Das hätte auch unsere Wahlchancen bei der Kommunalwahl gefährdet. Und ich habe dann bei dieser Kommunalwahl in der Stadt zum zweiten Mal die absolute Mehrheit geholt und war jetzt Abgeordneter und Bürgermeister zugleich. Und habe aber natürlich relativ schnell festgestellt, dass das nicht lange mehr ging und bin dann vor Ablauf der Kommunalwahlperiode auch 1998 zurückgetreten. Also im März 98 war insgesamt knapp, ich glaube, 3,5 Jahre war ich noch Bürgermeister und Abgeordneter zusammen. Ich will hier bekennen, am Ende dieser 3,5 Jahre war ich so erschöpft, glaube ich, wie selten in meinem Leben, weil das schon auch trotz der räumlichen Nähe zwischen Aachen und Brüssel, zwischen Würselen und Brüssel kaum noch machbar war. Aber ich habe viel gelernt in der Zeit. Gelernt über Brüssel und die Entfernung der Europapolitik von den Bürgerinnen und Bürgern und viel gelernt von dem Einfluss, den Europa unmittelbar auf die Kommunalpolitik hatte. Und das hat mir ein hohes Bewusstsein für beide Seiten vermittelt, aber auch ein Bewusstsein dafür, dass beide Seiten sehr sorgfältig miteinander umgehen müssen.
Und hat der Bürgermeister Martin Schulz den Abgeordneten Martin Schulz auch mal kritisiert?
Das ist ja schwierig. Aber sagen wir mal so, die Widersprüche, die habe ich schon kennengelernt, die es in dem Job gibt. Ich habe eins gelernt, das, was ich in meinem Rathaus erlebte, an Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger war, von dem, was ich in Brüssel diskutierte, meilenweit weg. In Brüssel diskutierten wir über großräumige Politik. Europa ist kontinentale Politik und der europäische Kontinent handelt im globalen Maßstab. Mach mal ein praktisches Beispiel. Ich war Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ging in eine Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments, wo die damaligen Außenminister von Großbritannien, Douglas Hurd hieß der, und der französische Außenminister Alain Juppé berichteten über die Lage im Serbien und im Post-Jugoslawien-Krieg. Und dann bin ich nachmittags nach Hause gefahren mit meinem Auto auf der Rückfahrt. Da habe ich gedacht, ja, jetzt bist du irgendwie in der großen Politik angekommen. Gab in mein Rathaus und hatte auf meinem Schreibtisch die Niederschrift einer am Abend vorher durchgeführten Bürgeranhörung zum Umbau einer innenstädtischen Straße, wo ich dann im Protokoll las, Familie Meier, Haus Nummer 28, wünscht einen Baum vor dem Haus. Familie Müller, Haus Nummer 30, wünscht keinen Baum vor dem Haus. So. Also am gleichen Tag habe ich gelernt, dass die alltäglichen Dinge für die Menschen viel wichtiger sind als diese großen Debatten, die wir da führten. Habe aber zugleich gelernt, wenn wir nicht die großen Debatten führen und die großen Dinge so organisieren, dass Wohlstand und Frieden herrschen, dann haben wir auch nicht mehr die Zeit, über diese alltäglichen Dinge nachzudenken, weil uns andere Dinge beschweren. Wir leben zum Beispiel jetzt im Moment in so einer Phase, wo falsche Weichenstellungen zu dramatischen Auswirkungen führen können. Mhm. Ich habe also in dieser Zeit auf zwei Ebenen wirklich einen Lehrgang gemacht. Und manchmal war natürlich dann der Bürgermeister wichtiger und manchmal der Abgeordnete wichtiger.
Ich habe von dir und deinem Wirken im Europaparlament das erste Mal 2003 im Radio gehört. Damals gab es eine Konfrontation mit dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Wie hast du das damals erlebt und wie bist du auch damit umgegangen?
Naja, ich habe Berlusconi relativ früh als Abgeordneter, ich war damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion, zuständig für die Innen- und Rechtspolitik in unserer Fraktion. Und ich habe Berlusconi relativ früh als das wahrgenommen, was er war, eine Art früher Donald Trump. Die Kombination von höchstmöglicher ökonomischer, medialer und politischer Macht in einer Hand. Der reichste Mann des Landes ist zugleich der größte Medienunternehmer und in diesen beiden Funktionen auch Regierungschef. Das war eine, wie ich damals fand, für die Demokratie gefährliche Entwicklung. Und Berlusconi war, bevor er Ministerpräsident geworden war und Vorsitzender des Europäischen Rates, ja auch eine Zeit lang Mitglied des Europäischen Parlaments gewesen. In dieser Zeit war ich mit ihm und seinen Leuten schon mehrfach im Europaparlament hart aneinander geraten. Und deshalb hatten die mich natürlich in der Peilung, ich sie aber auch. Und ich habe ihm dann im Europaparlament eine Reihe von Fragen gestellt, die für ihn äußerst unangenehm waren. Zum Beispiel, was gedenken Sie als Vorsitzender des Europäischen Rates zur Einführung eines europäischen Haftbefehls zu tun? Oder was gedenken Sie als Vorsitzender des Europäischen Rates zur beschleunigten Einführung einer europäischen Staatsanwaltschaft zu tun? Das waren Fragen an den Ratsvorsitzenden der EU zu einer Zeit, wo in der Schweiz und Spanien gegen ihn wegen Steuerbetrugs ermittelt wurde. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie erfreut er war, jetzt da auf mich zu treffen. Und dann hat er mich ja mit diesem Capo-Zitat, da wird ein Nazi-Film gedreht in Rom, da können Sie die Rolle des Capos übernehmen. Das hat natürlich einen Riesenskandal ausgelöst. Und hat mich, das muss man sehen, natürlich auch über Nacht zu einer sehr bekannten Figur gemacht. Wahrgenommen habe ich das als einen großen Erfolg für das Europäische Parlament. Für mich persönlich natürlich auch, aber das Europäische Parlament, weil sich ein autoritärer Regierungschef wie Berlusconi nicht sicher sein konnte, in Europa nicht irgendwo auch auf Widerstand zu stoßen. Und deshalb glaube ich, war dieses Vorgehen stilbildend für vieles, was das Parlament danach erreicht hat.
War das auch für dich und deine politische Karriere förderlich, zu zeigen, Hier, ich bin einer, der es auch schafft, zu einem Rechtspopulisten im Parlament die Stirn zu bieten.
Klar. Natürlich war zu diesem Zeitpunkt schon 9 Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments, aber das muss man ja nüchtern sagen. Ich war, glaube ich, einer der fleißigsten, war Vorsitzender der SPD-Europaabgeordneten, gerade nominiert als Spitzenkandidat der SPD, aber nur einer begrenzten Anzahl von Menschen bekannt. Obwohl ich da Tag und Nacht und rund um die Uhr in diesem Parlament geschuftet und gearbeitet habe und ja auch in der Fraktionshierarchie schon sehr hoch war. Aber es musste erst so eine Beleidigung kommen. Und interessant war, dass hinterher sich, um mich bekannt zu machen, und bekannt, also interessant war, dass hinterher auch die meisten Journalisten nicht danach gefragt haben, was ich denn gesagt hätte, sondern nur danach gefragt haben, was der gesagt hat. Und aus diesem Capo-Zitat. Das heißt, der Inhalt der Konfrontation interessierte weniger als die Performance des Herrn Berlusconi. Und das ist auch, glaube ich, sehr signifikant für eine mediale Entwicklung, die wir in den letzten 3 Jahrzehnten erlebt haben.
2012 ist dir dann nach fast 18 Jahren im Europaparlament der Sprung an die Spitze des Parlaments gelungen. Du wurdest Parlamentspräsident und bist das 5 Jahre lang geblieben. Und viele berichten gerade von den Leuten, die damals an der Spitze des Rates oder an der Spitze der Kommission standen. Du warst durchaus auch manchmal ein unbequemer Präsident, der auch in Kontra gegeben hat und gezeigt hat, dass das Parlament auch eben eine Machtposition hat. Das heißt, du wolltest diese Rolle auch selbstbewusst ausfüllen.
Naja, ich glaube, das habe ich in meiner Antrittsrede als Präsident auch gesagt. Ich werde ein unbequemer Präsident werden. Mein Ziel als Vorsitzender der Fraktion schon und später als Präsident des Europäischen Parlaments war, wir müssen den multiplen Exekutiven, die wir da in Brüssel rumlaufen haben, zeigen, dass auch auf der europäischen Ebene es der Legitimation durch das Parlament bedarf. Wenn ich von multiplen Exekutiven rede, die Kommission ist ein Exekutivorgan. Ein mächtiges übrigens, das in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger Europas unmittelbar eingreift. Und die Mitglieder des Rates sind alle Chefs von Regierungen, sind alles Exekutivchefs. Auch die Minister sind alle in den Ministerräten, sind alle Exekutiven auf der nationalen Ebene. Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs, die habe ich ja provokativ als Transformers bezeichnet. Ich habe gesagt, wenn ihr in euren Hauptstädten ins Flugzeug steigt, da seid ihr noch Regierungschef eurer Länder. Wenn ihr in Brüssel landet, habt ihr euch verwandelt in ein europäisches Organ, das auf der europäischen Ebene Entscheidungen trifft, auf die euer nationales Parlament nur noch bedingt Einfluss hat und das Europäische Parlament auch nur bedingt Einfluss hat. Und in dieser parlamentarischen Brachfläche tobt ihr euch aus. Das mache ich nicht mit. Ich will, dass ihr vor dem Europäischen Parlament Rechenschaft ablegt über das, was ihr hier tut. Denn eines der größten Probleme der Europapolitik ist ihre Intransparenz. Dass Menschen nicht verstehen, wer macht an welchem Tag, zu welchem Thema, in welcher Form, welche Entscheidung. Weil das alles hinter verschlossenen Türen in der Kommission und im Rat stattfindet. Der einzige Ort, der transparent ist, wo die Bürgerinnen und Bürger sehen, was abläuft, ist das Europaparlament. Und deshalb war mein Ansatz, alles muss in diesem Parlament debattiert, genehmigt, gegebenenfalls abgelehnt werden. Und das habe ich ja 5 Jahre mit einigermaßen Erfolg betrieben. Das hat mir natürlich nicht den Popularitätspreis innerhalb unter den Regierungschefs eingetragen. Das ist ja ganz klar. Und es gab auch im Europaparlament eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die das gar nicht gut fanden, weil sie sich entweder gestört fühlten oder natürlich auch Abgeordnete, die von ihren Regierungschefs abhängig waren bei ihren Mandaten und dann auch zu Hause gesagt bekamen, können dann dem Typen nicht mal das Handwerk legen.
Aber offenbar eine Art Popularitätspreis innerhalb der sozialdemokratischen Familie, denn du warst ja dann 2014 der erste gesamteuropäische sozialdemokratische Spitzenkandidat.
Ja. Auch dieses Spitzenkandidatenprinzip war ja etwas, was ich selbst durchgesetzt hat. Das ist vielleicht einer der größten Erfolge meiner ganzen politischen Arbeit, dass ich versucht habe, der Europawahl ein Gesicht zu geben, ein gesamteuropäisches Gesicht. Denn Wählerinnen und Wähler kennen aus der nationalen Ebene, es bewerben sich einzelne Personen mit ihrem Programm für den höchsten exekutiven Posten. Das ist in der Gemeinde der Bürgermeister, das ist im Bundesland der Ministerpräsident, auf Bundesebene der Bundeskanzler, auf europäischer Ebene der Kommissionschef. Und da muss doch diejenigen, die jetzt Kommissionschef werden wollen, sich so wie der Bürgermeister oder so wie der Ministerpräsident oder Kanzler eine Mehrheit in der Bevölkerung verschaffen. Das geht über eine Mehrheit dann im Parlament. Und deshalb habe ich diesen Spitzenkandidatenprozess durchgesetzt. Das war schwierig, aber am Ende hat das funktioniert. Ich habe es sehr bedauert, dass es nicht durchgehalten wurde, dass nachdem Juncker und ich kandidiert hatten, dann die nächsten Spitzenkandidaten Weber und für die EVP und Franz Timmermans für uns, keiner von beiden am Ende gewählt wurde, weil das Parlament nicht zusammengehalten hat und damit die Entscheidung darüber, wer Kommissionspräsident oder in diesem Fall Präsidentin wird, wieder zurückgegeben hat an den Europäischen Rat. Es war ein Machtverlust für das Parlament, den ich sehr bedauert habe. Und ich habe es auch bedauert, dass Frau von der Leyen da das Rennen machte, obwohl sie gar nicht kandidiert hatte und so aus der Versenkung wieder rausgeholt wurde und dann den höchsten europäischen Posten bekam, fand ich absolut nicht akzeptabel.
Mir ist aber dieser Wahlkampf 2014 insofern besonders in Erinnerung geblieben. Ich habe damals in Frankfurt auf dem Römerberg, ich glaube einen Tag vor der Wahl, eine Rede von dir gehört, auf der du sehr eindrucksvoll verdeutlicht hast, was Europa bedeutet, indem du gesagt hast, stellt euch mal vor, 75 Jahre zurück, was wäre dann hier groß gewesen? Dann wären viele Söhne dieses Landes und anderer Länder in den Krieg geschickt worden. Ist das eigentlich, wenn man dieses Jahr auf Europa, auf die Europawahl guckt, jetzt wieder zurück im Bewusstsein, auch durch diesen Krieg in der Ukraine?
Ja, klar. Und ich hoffe, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich das vor Augen führen. Wenn du hier in Berlin heute auf die Straße gehen würdest, würdest du einen jungen Mann oder eine junge Frau fragen, ob wir mal ein anderes Land angreifen sollten. Ich glaube, die würden ja dann einen Krankenwagen anrufen, weil sie sagen, dem geht's nicht gut. Oder geh mal in Paris auf die Straße und frag mal jemanden, ob man ein anderes Land, ob man in Deutschland vielleicht angreifen soll. Das ist genau das Gleiche. Ich weiß nicht, wenn du in Moskau auf die Straße gehst und fragst jemanden, ob die Nein sagen würden. Deshalb glaube ich, dieses Phänomen, dass wir durch die europäische Integration, man muss das ja mal übersetzen, was das bedeutet, Integration. Das heißt, die Verschränkung und Verknüpfung ökonomisch, politisch, währungspolitisch, sozial, kulturell, die wir in Europa zwischen den Ländern erreicht haben. Nehmen wir mal Deutschland, Frankreich oder Deutschland, Italien als Beispiel. Als ich ein Juso war, als ich in die SPD eintrat, da gab es unter den Jusos eine Debatte, die lautete, wir müssen die strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit von Ländern erreichen. Also eine politische Situation, dass Länder sich einfach gar nicht mehr angreifen können. Das haben wir doch längst erreicht im Inneren Europas. Und deshalb, klar, ich hoffe, dass die Leute sich darüber im Klaren sind, dass Europa eine Geschichte ist, in der sich die Stärke des Rechts durchgesetzt hat, auf der Grundlage der Prinzipien von Respekt, Toleranz und Würde. Und dass wir jetzt einen Nachbarn haben, die Russische Föderation, die statt auf die Stärke des Rechts, auf das Recht des Stärkeren setzt und auf der Grundlage von Intoleranz, Würdelosigkeit und Respektlosigkeit argumentiert und handelt. Und deshalb hoffe ich, dass die Leute bei der Europawahl darüber nachdenken, dass die Agenten dieser Politik, wie wir ja sehen, die auch aus Moskau bezahlt werden, wie diese Abgeordneten der AfD, dass die bei der Europawahl einen Denkzettel kriegen und die demokratischen Parteien gestärkt werden.
Ich habe neulich dich auf einer Veranstaltung von der Friedrich-Ebert-Stiftung erlebt, der Ringvorlesung hier an der Uni in Bonn. Und da hast du die Situation in Europa mit der Situation des ersten FC Köln verglichen. Was macht dir da mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate mehr Sorgen? Der Abstiegskampf des FC oder der Europawahlkampf?
Nein, der FC hat am vergangenen Samstag in der 91. und 92. Minute zwei Tore hintereinander geschossen und damit den Weg zum Klassenerhalt offen gehalten. Und so wird das bei der Europawahl auch laufen. Die SPD und Katharina Barley an der Spitze unserer Liste werden jetzt in den nächsten Wochen die entscheidenden Punkte holen, um uns als starke Partei im Europäischen Parlament zu vertreten.
Also könnte man sagen, um auf dein SPD-Dings zurückzukommen, diesmal statt wählt Willi, Kreuz für Katharina.
Ja, die ist auch FC-Mitglied, die Katharina Barley. Und Deshalb ganz klar, meine volle Unterstützung hat die Katharina und ich hoffe, sie hat die Unterstützung der gesamten Partei. Sie wird mit Olaf Scholz gemeinsam in diesen Wahlkampf ziehen, mit einem Bundeskanzler, der, wie ich finde, mit seiner ruhigen und klugen Art einem großen Teil der Bevölkerung auch zeigt, dass es mit der Sozialdemokratischen Partei sicher keine Eskalation der Risiken gibt, die ohnehin schon hoch genug sind. Und ich bin froh, dass wir Olaf Scholz an der Spitze dieser Regierung haben. Und ich bin froh, dass wir mit Katharina Barley, mit einer erfahrenen Kollegin, in diesen Wahlkampf ziehen.
Vor 10 Jahren warst du Spitzenkandidat. Wir haben eben drüber gesprochen. Vor 5 Jahren warst du als SPD-Bundestagsabgeordneter auch sehr aktiv im Europawahlkampf. Wie sehen jetzt als Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung für dich die nächsten Wochen und Monate bis zur Europawahl aus?
Na, ich werde so viel wie ich kann in diesem Europawahlkampf aktiv sein. Aber das muss ich natürlich strikt trennen von meinem Job bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist ein Job, der nicht zulässt, dass ich aktiv als Ebert-Stiftungsvorsitzender in einen Wahlkampf gehe. Aber ich bin natürlich auch Bürger dieses Landes, der sich ganz unabhängig davon im Rahmen meiner Partei für den Wahlkampf engagieren kann. Und das werde ich auch tun.
Wie viel Sorge bereitet dir auch gerade das Erstarken der Rechten und Rechtsextremen, die ja dieses Jahr durchaus ein Rekordergebnis erzielen könnten?
Ja, wie gesagt, nochmal, ich glaube, dass das nicht so kommen wird. Ich glaube, dass die AfD die Moskau-treue Partei nicht so gut abschneiden wird, wie sie sich das wünscht, weil doch für immer mehr Leute sichtbar wird, spätestens seit dieser Potsdamer Konferenz sichtbar wird, mit wem wir es da zu tun haben. Mit einer, ich glaube, wirklich rechtsextremistischen, verfassungsfeindlichen Partei. Deshalb glaube ich, dass wir sehr ernst nehmen müssen, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Alice Weidel, also diese Dame an der Spitze dieser Partei, muss nach Paris reisen, um sich bei Marine Le Pen für diese Potsdamer Konferenz zu entschuldigen. Das muss man sich mal nochmal genau anschauen. Die französischen Rechtsextremisten, für die sind die AfD Igitt, mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Mehr braucht man eigentlich über diesen Verein nicht zu sagen. Und deshalb ist die Europawahl eine gute Chance, so zu mobilisieren, dass die AfD richtig zurückgedrängt wird.
Im Grunde hast du ihr inhaltliches Wirken ja 2018 im Bundestag auch schon entlarvt, als du auf eine Rede von Gauland reagiert hast und gesagt hast, das, was Sie hier machen, das ist ein tradiertes Mittel des Faschismus.
Ist so. Du kannst ja die Uhr nachstellen im Bundestag. Spätestens nach 30 Sekunden, frühestens nach 30 Sekunden, spätestens nach einer Minute, sind Redner der AfD bei der Ursache aller Probleme, die Migration. Egal was, immer sind es die Migranten schuld. Und ich habe dem Gauland damals gesagt, es gilt bis heute, die Reduzierung komplexer Sachverhalte auf eine Ursache, in der Regel gerichtet gegen eine Minderheit im Land. Das ist faschistische Politik. Die Hetze dagegen, die läuft ja immer über den gleichen Mechanismus. Wir haben die Probleme, weil es die gibt. Wenn es die nicht gäbe, hätten wir auch die Probleme nicht. Also müssen die weg, damit die Probleme verschwinden. Dieser Mechanismus hat sich nicht geändert. Den gab es in der Weimarer Republik, der führte ins Dritte Reich. Und ich denke, wir sind wachsam genug als Demokratinnen und Demokraten, dem einen Riegel vorzuschieben.
Ein berühmter Demokrat hat mal gesagt, Demokratie braucht Demokraten. Friedrich Ebert, sein Tod jährt sich ja nächstes Jahr zum 100. Mal. Wie blickst du als Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung auf dieses Jubiläumsjahr nächstes Jahr?
Das ist ja auch unser 100. Jubiläumsjahr als Ebert-Stiftung. Wir sind ja nach dem Tod von Friedrich Ebert im Jahr 1925 als sein Vermächtnis gegründet worden. Deshalb heißen wir ja auch Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir feiern nächstes Jahr unser 100-jähriges. Und ich blicke da mit geteilten Gefühlen drauf. Auf der einen Seite stolz, dass wir in einer 100-jährigen Tradition im Kampf für die Demokratie stehen. Mit Sorge aber auch darauf, dass, was ich und viele meiner Generation nie für möglich gehalten hätte, wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Demokratiefeinde wieder mobilisieren müssen. Das heißt, der Kampf, den der Ebert angemahnt hat, der hat damals gesagt, die Demokratie braucht Demokraten. Wir würden heute sagen, Demokratinnen und Demokraten, dass dieser Kampf nach 100 Jahren immer noch nicht endgültig entschieden ist, sondern dass es immer wieder Kräfte gibt, die das zerstören wollen. Das ist ein Auftrag. Die Demokratie muss jeden Tag aufs Neue gesichert, geschützt und erkämpft werden. Das ist unser Auftrag als Friedrich-Ebert-Stiftung.
Dann sage ich herzlichen Dank, Martin Schulz, dass du heute unser Gast warst und wünsche dem FC alles Gute für den Kampf um den Klassenerhalt.
Ja, vielen Dank. Können wir gut gebrauchen. Tschüss.
Das war SPD Dings, der Vorwärts-Podcast.